Ihnen ein ganz herzliches Grüß Gott noch einmal vor Weihnachten. Vorwoche haben Sie sich aufgemacht. Mir sagte jemand, er sei ein neues Gesicht. Neue Gesichter mag ich. Alte Gesichter liebe ich. Ich habe ein uraltes Gesicht. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich möchte mich noch einmal auch an dieser Stelle, das haben wir immer drüben so gar nicht die Möglichkeit, zu bedanken. Am vergangenen Sonntag hatten wir ja 550 Päckchen nach Russland da bereitgelegt und es sind alle weggegangen und wie ich hoffe auch alle zur Post gegangen. Einige haben telefoniert, die Post hätte es nicht genommen, da sage ich, das liegt nicht am Päckchen, das liegt am Postbeamten, der versteht nichts. Aber ich glaube, es sind alle weggegangen und ich möchte mich herzlich bedanken, denn es sind nicht nur die vielen Päckchen weggetragen worden, sondern für den Inhalt sind auch noch über 6.000 Mark Opfer gegeben worden. Das ist einfach schön. Ich möchte auch an dieser Stelle einmal Ihnen allen, die Sie ja dazugehören, für solches danken. Ich danke auch für Ihr Kommen wieder ein ganzes Jahr. Ich weiß, wie viel lange Anfachten zum Teil hier dazugehören und bis wieder nach Hause kommen. Ich begrüße besonders die, die auch wieder unter uns sein können. Frau Haug, direkt vom Krankenhaus, einer schweren Sache. Und wir sind froh, dass sie heute Abend unter uns sein kann. Ich möchte auch noch einmal danken hier für Ihr Geben in dieser Bibelstunde. Dass ich weise immer wieder darauf hin, wir haben ja hier nicht besondere immer wieder Opfer. Wir geben dieses Geld, so wie es hier reinkommt, weiter. Und so zum Beispiel, bloß dass Sie es wissen, für was wir etwa das Geld, das Sie hier hereinlegen, geben, die Wycliffe-Bibelübersetzer, das sind ja solche, die in andere Sprachen die Bibel übersetzen, die haben uns geschrieben, es gibt ungefähr 12 Millionen halbnomadische Fulbe, die in der Sahelzone Afrikas leben. Das ist eine der Hauptsprachen Westafrikas. Aber da gibt es nun verschiedene Dialekte und die Bibel müssen dann in verschiedene Dialekte übertragen werden. Und da gibt es jetzt eine Möglichkeit eines Computers, ein Computer, der Ihnen hilft, diese Übersetzungen ganz schnell in einen anderen Dialekt dieser gleichen Sprache zu übertragen. Und um solch ein Programm durchführen zu können, benötigen wir einen Toshiba, das ist also ein Computer, mit Festplatte, einem Drucker und den nötigen Adaptoren. Die Anwendung und so weiter scheint eine ideale Lösung zu sein, unnötige Arbeit zu vermeiden und so bald wie möglich die Bibel in alle Dialekte zu übersetzen, um dieser großen Volksgruppe zu helfen. Dieser Computer kostet 3.100 Mark. Dieses Geld haben wir Ihnen überwiesen. Also auch einmal ganz herzlichen Dank für diese Hilfe. Bibelübersetzung in Afrika mit Hilfe von Computern. Herzlichen Dank für Ihr Geben. Ich möchte heute Abend dann noch einmal eingeladen haben. Wir haben noch einmal am nächsten Dienstag vor Weihnachten eine Gebetsstunde. Nach Weihnachten beginnt ja dann immer die Allianzgebetswoche, die ja hier von 8. bis 14. Januar stattfindet. Jeden Abend 20 Uhr von Montag bis Samstag im CVM-Haus in der Büchsenstraße und am Sonntag, 14. Januar, 18.30 Uhr Abschlussgottesdienst in der Stiftskirche. Die nächste Bibelstunde dann nächstes Jahr am 16. Januar zur Offenbarung 4 zum Thema gute Aussichten, der Blick auf den Thron Gottes. Also wieder am 16. Januar gute Aussichten. So weit sind wir noch nicht. Wir stehen am Beginn dieses Abends, den wir jetzt miteinander mit einem Lied eröffnen möchten. Und zwar schlagen Sie bitte auf das Adventslied 401. 401, wir singen die Verse 1 bis 5 gemeinsam.
Thank you.
möchten stille werden einen Augenblick. Lieber Vater, wir möchten gerne, dass du zu uns kommst. Du weißt, du allein weißt, wie es uns ums Herz ist. Es sind Traurige unter uns, die um einen lieben Menschen trauern. Es sind Belastete unter uns, die nicht fertig werden mit dem, was ihnen auferlegt ist. Auch Kranke, Herr. Und solche, Herr, die nicht wissen, wie es alles weitergehen soll. Wir möchten dich nun um deinen Rat fragen, um ein Wort von dir, das uns Wegleitung sein könnte für die nächsten Schritte. Herr, komm zu uns. Amen. Wir lesen die Offenbarung und sind nun beim dritten Sendschreiben. Ein weiteres war am vergangenen Sonntag dran und auch am nächsten Sonntag, ich habe das damals bei der Planung nicht gewusst, ist dieses Sendschreiben Offenbarung 3 Predigtext, also eine intensive Beschäftigung mit diesen Sendschreiben, schon den besonderen Kapiteln der Offenbarung. Heute als drittes, nun eben dieses Sendschreiben an Sardes. Das finden Sie in der Offenbarung im dritten Kapitel und dort lese ich die Verse von Vers 1 bis Vers 6. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat, und die sieben Sterne, ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nur daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Aber bevor wir diesen Brief uns näher anschauen, darf ich noch einmal jetzt den Chor bitten um ein Lied. Schreib mal wieder. Dieser Slogan der Bundespost schlägt ja in der Adventszeit voll durch. Briefträger gehören zu den belastendsten Berufen in diesen Wochen, und an diesem Abend denken wir auch einmal an die Briefträger. Ich denke, auch hier kaum einer geht bei dieser Postbescherung leer aus. Bunte Prospekte kommen, die einem klar machen, dass die Weihnachtsfreude ohne die handgedrechselte Pfeffermühle überhaupt nicht einziehen kann. Oder dicke Kataloge verunsichern den, der bis dahin meinte, wunschlos glücklich zu sein. Und das Schönste immer finde ich, tönende Briefkarten. Haben Sie auch schon einen bekommen? Tönende Briefkarten. Sie machen einfach auf und dann leise rieselt der Schnee oder morgen kommt der Weihnachtsmann. Großartig, wenn schon die Post anfängt zu spielen. Und dann kommen noch die Weihnachtskarten von Freunden, die mit gleichem Text unter wechselnden Schneelandschaften zum Feste grüßen. Wunschzettel, Rundbriefe, Ankündigungen von Besuchen, Freude, Freude über Freude. Schreib mal wieder. Variationen über dieses eine Thema, aber kein solcher der Brief dabei, wie sie der Bischof von Sardes bekommen hat. Adventspost für Sardes. Ich bin davon überzeugt, beim Überfliegen dieses Briefes wurde er blass. Da schrieb nicht irgendein kleines Licht, sondern der mit den 7 Sternen steht hier. Da grüßte kein von allen guten Geistern Verlassener, sondern der, die 7 Geister Gottes hat. Da meldet sich nicht ein kleines Weihnachtsbesüchlein an, sondern der lebendige Herr selber, und der sagt nichts Geringeres als das: Du bist tot, lieber Bischof. Du bist tot mitsamt deiner Familie, du bist tot mitsamt deiner Gemeinde. Du hast zwar einen bekannten Namen und eine gute Presse, aber du bist tot. Du bekennst dich zwar zu Gottes Wort und hältst seine Gebote, aber du bist tot. Du faltest die Hände und beugst die Knie, aber du bist tot. Du feierst schöne Gottesdienste und wunderschöne Bibelstunden, aber du bist tot. Liebe Freunde, man kann religiös funktionieren und geistlich tot sein. Verstehen Sie das? Man kann religiös funktionieren und geistlich tot sein. Man kann vor der Gemeinde und in der Gemeinde eine geistliche Persönlichkeit sein und vor Gott ein Leichnam. Am liebsten hätte sicher dieser Würdenträger damals diese Adventspost wieder an den Absender zurückgehen lassen, aber das ging nicht. So ein Mahnschreiben kann man nicht einfach zurückschicken, und so blieb dieses Mahnschreiben, dieses ernste Mahnschreiben, wie ein Totenschein auf seinem Tisch liegen. Und später wandert eben dieser Brief als Visitationsschreiben durch diese Gemeinden in Kleinasien, diese Briefe, die wir dann als Sendschreiben überliefert bekommen haben und von allen Kanzeln der Christenheit auch noch heute weiter verkündigt werden. So wie an diesem Abend hier. Und die Frage ist, muss auch mir ein Totenschein ausgestellt werden? Ist unser Glaube frisch und lebendig? Sind wir hellwache Christen? Keine leichte Adventspost. Und man hätte sich eine fröhlichere und leichtere auch für solch einen Abend im Advent gewünscht. Aber wir haben ja ganz vergessen, was eigentlich Adventszeit ist. Liebe Freunde, Adventszeit ist bei uns schon vor Festzeit oder gar Festzeit. Es gibt ja gar keinen Laden, es gibt gar keinen Geschäft, es gibt gar keinen Stand mehr, wo es nicht nur so leuchtet und glitzert von Weihnachten. Wir haben nur noch eine sehr lange Weihnachtszeit, aber keine Adventszeit mehr. Adventszeit war aber bei unseren Vätern immer eine sehr ernste Zeit. Sie war eine Buß- und Fastenzeit. Und so passt auch dieser Brief direkt in die Adventszeit hinein. Er fragt uns, er fragt mich, bin ich nur Namenschrist? Bin ich nur Scheinchrist? Oder bin ich nur ein Karteichrist? Das wird hier gefragt. Und in keinem anderen Brief kommt so stark das Lokalkolorit dieses Briefes heraus. Wer keine Ahnung von Sardes hat, wir diesen Brief gar nicht richtig in seiner Tiefe verstehen können. Ich habe deshalb auch noch einmal einiges über Sardes gelesen und dann erst diese Verse richtig verstehen können. Also die erste Frage, die erste Anfrage dieses Textes: Sind wir nur Namenschristen? Sind wir nur Christen dem Namen nach? Die Leute von Sardes hatten selbstverständlich einen Stammbaum, so wie sie ihn auch haben. Vielleicht kennen sie ihn gar nicht. Es gibt ja Leute, die beschäftigen sich ein halbes Leben lang und vor allem den ganzen Ruhestand damit, ihren Stammbaum auszukundschaften und belästigen alle Pfarrämter, die in Frage kommen könnten, doch nachzuschauen, wo ihre Vorfahren herstammten. Und im Geheimen denkt man ja immer, der Stammbaum müsste dann schließlich irgendwo auf eine besonders interessante, vielleicht doch eine adlige Linie stammen, so einige Jahre, einige hundert Jahre zurück, und dann wäre es gewiss, dass ich eigentlich von Eisler heißen müsste. Ich habe das ja auch mal getan, mein Bruder war besonders interessiert in Stammbaumfragen. Wir sind eigentlich bei allen Bemühungen nur bis Öschingen bei Tübingen gekommen, und dort waren die Vorfahren Bauern und Gastwirte, wobei anbemerkt war, dass die Gastwirte mehr ihre besten Gäste selber gewesen seien. Und so haben wir nicht weiter nachgeforscht im Stammbaum. Die Leute in Sardes, die stießen auf die richtige Linie. Die Leute von Sardes konnten ihren Stammbaum bis auf die Königslinie von Lydien zurückverfolgen. Und der bedeutendste König der Königslinie von Lydien war der, dem Namen nach auch ihnen bekannte König namens Krösus. Der Krösus von Lydien. Wir sagen es heute noch: Der Krösus ist der, der am meisten hat. Der Krösus war der reichste Mann in der ganzen damaligen Welt. Er hatte auch den allerschönsten Schatz, und Menschen von überall kamen her, um den Schatz des Krösus zu besichtigen. Selbst der weise Solon aus Griechenland ließ es sich nicht nehmen, diese Krone und diesen Schatz mit seinem Besuch zu ehren. Also diese Leute von Lydien hatten einen Krösus-Stammbaum, wohl dem, der davon abstammen konnte. Sie hatten nicht nur einen Stammbaum, diese Leute hatten auch ein Stammwappen, das uns heute noch bekannt ist. Und auf diesem Stammwappen war noch etwas zu sehen. Durch diese untere Stadt floss der Paktolos, ein Fluss, von dem man weiß, dass er in früheren Zeiten Gold geführt haben soll. Dort haben die Leute Gold gewaschen, und von dort her stammte auch ihr Reichtum. Und kein Wunder, dass sie das Goldzeichen in ihr Wappen hineingetan haben. Einen großartigen Stammbaum, ein goldiges Stammwappen. Und dazu war noch zu sehen und zu besichtigen, heute anscheinend noch in den Grundresten vorhanden, ein Stammhaus. Die alten Gemäuer waren dann vom Erdbeben zerstört, aber der Neubau, der aufgeführt wurde, hatte eine großartige Mittelfunktion in der ganzen Gegend. Also, man muss schon sagen, was war das für eine großartige Vergangenheit? Mit solchem Stammbaum, solchem Stammwappen und einem solchen Stammhaus. Was für eine Vergangenheit, aber was für eine Gegenwart zu der Zeit, als dieser Brief geschrieben worden ist. Der Krösus, der war nur noch eine nette Legende. Das Goldzeichen war nur noch eine hübsche Dekoration, und das Stammhaus war nur noch ein einziges Museum. Wir würden heute sagen, das war ein ganz degenerierter, um nicht zu sagen, ein ganz verkommener Adel. Sie hatten wohl den richtigen Stammbaum, sie hatten das richtige Wappen, sie hatten das richtige Haus, aber sie waren eben degeneriert. Adlige, ja, aber nur noch dem Namen nach. Adlige, aber nur dem Namen nach. Verstehen Sie jetzt? So gibt es Christen auch. Genau so gibt es Christen. Unser Stammbaum geht auf den Bauern oder Gastwirt zurück. Ihr vielleicht auf ein Fürstenhaus. Aber im letzten Grunde, unser aller Stammbaum, wenn wir diesem Herrn gehören und auf seinen Namen getauft, gehen zurück auf den größten König aller Zeiten, auf Jesus Christus. Doch wir sind hineingepflanzt in die Königslinie Jesu Christi, die ja bis ins Alte Testament geht, wo auch ein David eingeschrieben ist. Wir stoßen, wenn wir recht forschen, auf die Königslinie. Wir haben den richtigen Stammbaum. Und wir haben auch das richtige Wappen, das strahlende Kreuz vom Berge Golgatha. Und unser Haus ist die Zentralkirche, ist die Landeskirche von Württemberg, die Stiftskirche. Dazu gehören wir und dorthin gehen wir auch. Was für eine Vergangenheit, liebe Freunde. Und die Frage, was für eine Gegenwart? Christus verkommt zu einer Weihnachtslegende. Wenn ich am heiligen Abend drüben in der Stiftskirche die 2000 oder 2300 oder 500 Leute fragen würde, ob sie denn glauben, was sie im Bekenntnis gelernt haben, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, dann würden viele davon milde lächeln. Christus, eine Weihnachtslegende. Warum kommen sie denn? Und in diesen Tagen werden wir im Pfarramt und in der Stiftskirche eigentlich fast belästigt. Immer wieder die Anrufe, wann ist am heiligen Abend nicht Gottesdienst, sondern, Herr Pfarrer, am heiligen Abend, was haben Sie denn zu bieten? Einer fragte, ob es denn auch Eintrittskarten gäbe. Wann singen denn die Messknaben, Herr Pfarrer? Es geht an diesem Abend um eine schöne, wunderschöne Legende. Großartigen Stammbaum, aber verkommen zu einer Legende. Das Kreuzzeichen sicher, aber heute ein herrlicher Modeschmuck. Die Stiftskirche für viele ein Museum. Gläubige mit richtigen Waffen, aber Christen nur dem Namen nach. Genau die werden hier angesprochen. Und hier wird gesagt, gedenke, was du empfangen hast. Das ist gemeint. Gedenke, was du empfangen hast. Dieses Gedenke meint ein Zurückgehen. Ich möchte es eigentlich am besten so erklären. Wenn Sie eben nicht nur nachgehen Ihrem Stammbaum, sondern Sie können es viel näher haben, wenn Sie zum Beispiel lange in einem Heimatort gewohnt haben, dort, wo Ihre Eltern zu Hause waren, dort, wo Sie zur Schule gegangen, dort, wo Sie auch gelebt haben und sind dann weggegangen und waren jahrelang nicht mehr dort. Und dann gehen Sie zurück. Und dann laufen Sie dort um das Haus, in dem Sie als Kind gelebt haben. Und dann gehen Sie zur Schule, dort, wo Sie zur Schule gegangen sind. Und dann gehen Sie auf den Wegen spazieren, wo Sie einmal mit Ihren Eltern spazieren gegangen sind. Dann lebt in Ihnen das noch einmal auf. Dann entsteht eine Welt, die Sie, wenn Sie eine schöne Jugendzeit hatten, eine Dankbarkeit erfüllen wird, von der Sie aus neue Kraft schöpfen für Ihren Weg. Gedenke, was du empfangen hast. So empfiehlt dieser Schreiber, liebe Leute von Sardes, geh doch einmal nicht zurück bis zum Krösus, sondern geh zurück in die Vergangenheit, die am Kreuz auf euch zugekommen ist. Geht doch bitte bis ans Kreuz Jesu Christi. Und dann werdet ihr es noch einmal ganz neu erleben. Dort hängt einer, der für die dort gehangen hat, die nicht mehr können. Dort hängt einer, der für die dort gehangen hat, die sterben müssen und die beerdigt werden, die er herausweisen. Dort hängt einer, der für die gestorben ist, die mit ihrer Schuld nicht fertig werden. Und so, liebe Freunde, werden wir an diesem Abend eingeladen, Buße zu tun, umzukehren, einmal zurückzukehren an diesen Ort des Kreuzes, dorthin zu schauen und dort noch einmal neu zu erleben und neue Kraft zu schöpfen für den Tag und sagen, doch Herr, du bist ja auch für meine Last dort gehangen. Du bist ja auch für meine Schuld dort gestorben. Du bist ja auch für meine Angst vor dem Tod dort durch den Tod hindurchgegangen. Neue Kraft zu schöpfen. Gedenke, was du empfangen hast. Gehe dorthin zurück. All ihr Namenschristen, kehrt um. Nicht sich treiben lassen. Es muss doch Punkte in unserem Leben geben, wo man dies hört, umsetzt und an den Ort zurückkehrt, woher man gekommen ist, nämlich von seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit, seines Leidens und Sterbens am Kreuz. Das sind die Namenschristen. Und das Zweite sind die Scheinchristen. Nur Scheinchristen, nur dem Schein nach, Christen nur dem Schein nach. Und nun gehen Sie noch einmal mit mir nach Sardes. Ich habe nach der Beschreibung eigentlich festgestellt, es muss ganz ähnlich sein, wie wenn man nach Neufen geht und dort nicht nur ins Bad, sondern auch hinaufschaut. Und dann sieht man alles überragt, der Hohe Neufen. Und wer schon dort oben war, welcher Schwabe war noch nicht auf dem Hohen Neufen, der stellt fest, dass dort von allen Seiten die Berge abfallen. Und so war es dort auch. Sardes lag an seinem ursprünglichen Platz auf einem Bergkamm, von dem es auf allen Seiten abfiel. Und diese Stadt war umgeben mit lauter Wachhäuschen, die diese Schluchten beobachten konnten. Und dort oben standen auch Wachsoldaten. Und es gab sogar über dieser Stadt einen gewaltigen großen Wachturm, den man schon von weit her sehen konnte. Was für ein Schein! Dieses uneinnehmbare Sardes. Und nun beschreibt aber der Geschichtsschreiber Herodot Folgendes. Dass eines Tages der Perserkönig Kyros kam und dieses Sardes belagerte. Und er bot jedem Soldaten eine riesige Belohnung an, wenn er es dort hinauf schaffte. Es schaffte keiner. Aber darunter war ein sehr aufgeweckter Soldat, ein Hieroidas, so habe er geheißen, und der beobachtete immer diese Mauern dort oben und auch diese Wachsoldaten, die man mit bloßem Auge sehen konnte. Und er sah, wie einem Wachsoldaten oben eines Tages aus Versehen sein glänzender Helm hinunterfiel. Der kullerte eine Schlucht hinunter und kurz darauf beobachtete er, wie dieser Soldat diese Mauer überstiegen habe und an der Schlucht, die von unten aus uneinnehmbar ausgesehen habe, hinuntergeklettert sei, seinen Helm aus einem Gebüsch wieder herausholte und wieder hinaufgekletterte und sich dort über die Mauer geschwungen habe. Und er dachte, wenn der herunterkam und wieder hinauf, komme ich wenigstens hinauf bei Nacht. Und mit ein paar Mitsoldaten ist es diesem Mann gelungen, oben anzukommen, mitten in der Nacht, in dem uneinnehmbaren Sardes, um festzustellen, dass die Wachsoldaten alle schliefen. Ein richtiger Wachturm, ein richtiges Wachhäuschen, richtige Wachsoldaten, aber richtig eingeschlafen. Wachsoldaten, Schlafsoldaten, Soldaten nur dem Scheine nach. Das ist der Hintergrund, das ist Lokalkolorit. Christen nur dem Schein nach. Die Bibel sagt, der Herr ist nahe. Glaubensbekenntnis sagt, von dannen er wiederkommen wird. Gesangbuch, bald wird erscheinen Gottes Sohn. Und viele Christen, die wachen sollten, sind eingeschlafene Wachposten. Sie haben die richtige Bibel, sie haben das richtige Bekenntnis, sie haben das richtige Gesangbuch, aber sie sind eben richtig eingeschlafen. Sie merken gar nicht, wie der Teufel sie noch mehr schlafen lässt. Er legt es darauf an, dieser Durcheinanderbringer, dass wir von den Vorgängen im Reiche Gottes überhaupt nichts mitbekommen. Er lässt uns schlafen, dass wir es gar nicht glauben, dass Gott eigentlich uns belagert und schon in dieser Welt so liegt, dass er sie einnehmen wird. Schlafende Wachposten, liebe Freunde, sind gesuchte Vorposten der Hölle. Und es ist ja interessant, wie in diesen Wochen alles getan wird, um uns schlafen zu lassen. Schlaf in himmlischer Ruhe. Doch, das ist es. Und solche, die müde geworden sind. Ich denke jetzt nicht an solche, die tatsächlich müde sind nach solch einem Tag, wo man auch müde werden darf, aber die einfach müde geworden sind im Glauben, die sich immer wieder auch hierher, fast hierher quälen, die sagen, ich will aber, die müde geworden sind und kein neues Leben in sich spüren, denen wird gesagt, wach auf, Christen sind keine Schlafmützen, wach auf, Christen können nicht träumen, Christen müssen aufstehen. Und aufstehen, so wie ein Abraham, der aufgestanden ist und gegangen. So wie sie bei allen Jüngern es sehen können, dass sie, als sie den Ruf Jesu empfangen haben, aufgestanden sind und gegangen. Geistlich aufstehen heißt einfach, ganz praktisch auch morgens aufstehen. Morgens aufzustehen, schon vor der eigentlich Zeit, wo man normal aufzusteht, um vor seinem Herrn zu stehen und mit ihm zu beten. Geistlich aufstehen heißt abends vor diesem Herrn noch einmal zu stehen und ihm zu danken, was er gegeben hat. Nicht zu träumen, nicht zu schlafen, nicht die Zeit zu verschlafen. Es ist an uns aufzustehen und dem zur Hand zu gehen, der unsere Hilfe braucht. Stärke das andere, das sterben will, so steht hier. Nicht wahr? Die Freunde, wir lassen uns immer gerne aufladen. Wir kommen uns manchmal vor wie geistliche Akkus, Akkumulatoren, die sich aufladen lassen, um dann zu Hause wieder Energie zu haben. Aber die Bibel hat eigentlich nicht gerne, dass wir Akkus sind, die sich aufladen lassen, sondern sie will gern Leiter, die sofort das, was sie haben, auch zu dem weitergeben, der uns braucht. Leiter sein, durch den Gottes Strom fließt, nicht Akku, der alles für sich sammelt. Scheinchristen, aber auch das Letzte, liebe Freunde, lassen Sie es noch sagen, nur Karteichristen. In Sardes ging es ja preußisch zu. Interessant, wenn man das nachliest, die Bürokratie war perfekt, schon damals. Und da gab es Meldelisten, da gab es Steuerlisten, da gab es Honoratiorenlisten. In Wachs eingedrückt lagerten sie im Gouverneurspalast. Was für eine Kartei. Aber wissen Sie, die meisten lebten damals gar nicht mehr in Sardes. Sie wollten dort gar nicht mehr leben. Sie lebten in anderen Städten, aber sie waren noch dort in Sardes gemeldet. Sie hatten die Anmeldung, sie hatten die Steuernummer, sie hatten den richtigen Listenplatz, aber sie waren längst fremde Bürger geworden, die gar nicht mehr zur Stadt gehörten. Verstehen Sie? Das waren Leute nur noch der Kartei nach. Kennen Sie das? Christen. Nur der Kartei nach. Sie sind eingetragen in unseren Listen. Sie zahlen sogar Steuer. Sie sind hier gemeldet. Aber sie haben ihren Kopf und ihr Herz und ihr Leben ganz woanders. Mitglied der Kirche zu sein, gehört sich. Es gehört sich einfach, einer Konfession anzugehören. Man zahlt dafür seinen Obolus. Wie viele haben die richtige Taufbescheinigung, die richtige Mitgliedschaft, die richtige Steuernummer? Aber sie sind richtig fremd. Christen, nur der Kartei nach. Die sind hier gemeint und ihnen wird gesagt, hör doch einmal her. Gott kennt keine Wachsplatten, die unter der Hitze verlaufen. Gott kennt auch keine Steuerlisten, die dauernd verändert werden müssen. Er kennt auch keine Namensregister, weder auf dem Papier noch auf irgendwelchen Tonträgern. Spätestens beim letzten Advent ist dies alles gelöscht. Unser Gott kennt nur ein einziges. Unser Gott kennt nur dieses Buch des Lebens, von dem immer wieder die Rede ist. In dem stehen nicht Mitglieder einer Kirche, sondern Glieder seines Leibes. Und das sind die, die sich zu seinem Namen bekehrt, die auf seinen Namen getauft, die durch seinen Namen befreit und die in seinem Namen geborgen sind. Im Buch des Lebens geschrieben zu sein. Sie wissen es und Sie lesen das immer wieder bei Abstürzen von Flugzeugen oder bei Untergängen von Schiffen, wie dann dort an den Reedereien oder an diesen Büros Massen von Leuten stehen, von Angehörigen. Und dann warten sie auf jene Listen derer, die überlebt haben. Und welche Freude, wenn sie dort dann die richtigen Namen finden. Das ist das Buch des Lebens. Dort die Namen seiner Lieben zu finden, mehr. Seinen Namen dort zu entdecken, eingeschrieben im Buch des Lebens. Die, die überlebt haben, die überleben werden. Sie werden einhergehen, heißt es hier zum Schluss, in weißen Kleidern. Wissen Sie, im persischen Hof wurde den vertrautesten Günstlingen des Königs das Vorrecht eingeräumt, mit dem König in den königlichen Gärten einmal spazieren zu gehen. Das war der höchste Wunsch, mit dem König in weißen Kleidern in seinem Garten spazieren zu gehen. Man hieß sie dann Gartengefährten. Gartengefährte, einmal gewesen zu sein, war einer der höchsten Titel, Gartengefährten. Liebe Freunde, wer Gott treu bleibt, ist Gottes Gartengefährte. Mit ihm im Garten Eden spazieren zu gehen. Bildhaft, aber großartig. Wenn es schon eine Lust ist, mit seiner Freundin spazieren zu gehen, wenn es eine Freude ist, mit dem Ehegefährten spazieren zu gehen, was muss das dann sein, Gottes Gartengefährte in Eden zu sein? Zeichen des Sieges ist weiß. Selig sind, die reines Herzens sind, das ist gemeint. Zeichen der Auferstehung, Ostern, Jesus selbst in weißen Kleidern. Lassen Sie uns deshalb jetzt nach Hause gehen, nicht in schwarzen Kleidern, der Scheinchristen oder Namenschristen oder Karteichristen, sondern in den weißen Kleidern der lebendigen Christen, die auf ihn hoffen und die sich von dieser Adventspost zum Leben helfen lassen und die zu Gartengefährten dieses Gottes werden.